Da sind wir wieder.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück nach einer kurzen Pause, mehr oder weniger, oder Unregelmäßigkeit. Wir geloben Besserung.
Zu Brunch für die Ohren, hallo.
Ja.
Wie geht's?
Sehr gut, sehr gut. Und heute haben wir ein spannendes Thema mitgebracht, zu dem wir auch tatsächlich nochmal ordentlich recherchiert haben.
Genau, damit machen wir ein bisschen unsere Unregelmäßigkeit in letzter Zeit wieder mit. All die Energie, die in die nicht vorhandenen Podcast-Folgen reingesteckt wurden, wurden jetzt in diese Podcast-Folge reingesteckt. Mit einem sehr, sehr spannenden Thema, und zwar eingeschlafenen Stoffwechsel. Was man tun kann, beziehungsweise ob es den überhaupt gibt, wenn man das Gefühl hat, man kann irgendwie so wenig essen, wie man will oder wie es irgendwie geht. Man isst quasi gar nicht so viel und irgendwie schafft man es trotzdem nicht abzunehmen, ob es tatsächlich am Stoffwechsel liegen kann.
Ganz genau. Und wir geben mal eine kurze Einleitung, was dich jetzt erwartet.
Genau.
Denn ganz zuerst werden wir dir einmal erzählen, gibt es denn überhaupt diesen ominösen, eingeschlafenen oder langsamen Stoffwechsel? Spoiler, ja, den gibt es, aber mehr dazu gleich dann. Und dann wollen wir nicht nur klären, ob es den gibt, sondern wie du auch ganz sicher, ohne Rätselraten, wirklich feststellen kannst, ob du davon betroffen bist.
Genau, den Part werde ich übernehmen. Mhm. Und da kann ich schon mal wirklich spoilern, da werden wir wirklich nicht mehr rätselraten, denn es gibt Möglichkeiten, das wirklich testen zu lassen.
Ja, nicht durch Wünschelrouten oder so, sondern hochwissenschaftlich das Ganze.
Genau. Dann haben wir, nachdem wir festgestellt haben, wie wir davon betroffen sind, inwiefern, haben wir dann eine Nachricht für dich, die auf der einen Seite super hart und auf der anderen Seite aber auch super befreiend sein kann. Und ich denke, das wird so der spannendste Teil der Podcast-Folge werden, denn da gebe ich nochmal so ein paar Zahlen, wie viele Leute eigentlich von einem eingeschlafenen Stoffwechsel betroffen sind. Und zuletzt gehen wir konkrete Schritte durch, was zu tun ist. Also egal, ob dein Stoffwechsel jetzt verlangsamt ist, eingeschlafen ist. Wir reden ja gleich darüber, was eingeschlafen eigentlich bedeutet, denn dein Stoffwechsel funktioniert ja noch, sonst wärst du ja tot. Also je nachdem, was da irgendwie gerade schiefgelaufen ist, geben wir konkrete Schritte, was du jetzt tun kannst. Also du wirst mit konkreten Schritten aus dieser Podcast-Folge rausgehen.
Okay, und damit es nicht allzu lange wird, würde ich sagen, starten wir direkt rein.
Genau.
Was wir jetzt gar nicht aufgeschrieben haben, vielleicht müssen wir am Anfang nochmal ganz kurz darüber sprechen, was meinen wir überhaupt, wenn wir jetzt von Stoffwechsel sprechen, denn da gibt es ja verschiedene Stoffwechsel, da gehst du ja am Ende auch nochmal ein bisschen drauf ein, aber wenn wir jetzt von Stoffwechsel sprechen, dann reden wir immer von der Energie, die du verbrauchen musst, letzten Endes, um zu leben. Ja, es gibt ja auch also den sogenannten Energiestoffwechsel, es gibt ja noch den Baustoffstoffwechsel, wo es dann darum geht, Körpersubstanzen aufzubauen, aber wir reden jetzt immer von letzten Endes von Energieverbrauch, ja, oder Kalorienverbrauch. Und viele Leute vermuten ja, dass sie einen besonders geringen Kalorienverbrauch haben. Und jetzt erste Frage, gibt es sowas überhaupt? Kann es also sein, dass Person A und Person B genau gleich groß, gleiches Geschlecht, gleiche Werte, gleiches Gewicht und so weiter haben und die eine verbraucht super viel und die andere super wenig? Ist sowas überhaupt möglich? Und ja, da muss man dazu sagen, ja, das gibt es tatsächlich. Also der Energieverbrauch von Menschen ist unterschiedlich, ist individuell.
Ganz gleich, ob sie auch genauso viel Sport treiben.
Genau, genau. Mhm. Und also auch zwei völlig identische Personen könnten unterschiedlich viel verbrauchen oder tun das immer in einem gewissen Rahmen auch. Aber man muss hier dazu sagen, das ist nicht, also meistens ist man da schon sehr, sehr ähnlich. Also ähnliche Personen sind meistens sehr ähnlich. Aber es kann in Sonderfällen da schon recht große Abweichungen geben. Ne? Also ungefähr so 70%, also genauer gesagt 68% liegen in einem Abweichungsbereich zwischen 6% und 8%. Und wenn wir jetzt noch weiter hochgehen im Abweichungsbereich, also bis auf 16% Abweichung hochgehen, dann sind ungefähr 95% der Leute in diesem Bereich. Und 16% Abweichung würde für eine Standardfrau 1,60 groß, 35 Jahre alt, haben wir jetzt mal gesagt, und 60 Kilo schwer, die verbraucht so ungefähr 1370 Kalorien nach Harris-Benedict-Formel.
Im Ruheumsatz,
Genau. Und eine Abweichung von 16% würde halt bedeuten, wenn man zwei hinstellt und die eine verbraucht 16% weniger und die andere 16% mehr, dann wäre das schon ein Unterschied, was die beiden haben, von 440 Kalorien.
Ja? Schon eine kleine Mahlzeit.
Also das ist schon relevant groß. Ne? Also das kann schon sein. Und 5% der Leute liegen sogar noch in einem Bereich, der noch größer ist.
Ja.
Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering, dass das ist, aber wäre theoretisch möglich. Ne? Mhm. Und da würde man jetzt, ich sag mal, im Volksmund von einem langsamen Stoffwechsel sprechen, was hier nicht unbedingt heißen muss, dass dieser Stoffwechsel in irgendeiner Art und Weise kaputt ist, sondern gerade derjenige, der sehr wenig verbrennt, kann einen besonders effizienten, also eigentlich überlebenstechnisch gesehen guten Stoffwechsel haben. Ne? Genau, also das wäre die erste Frage. Gibt es so einen langsamen und einen schnellen Stoffwechsel? Antwort ja, aber die meisten Leute liegen halt schon in dem Mittelbereich irgendwo. Ne? Also ist nicht super häufig. Ne?
Genau, also wenn wir vom Ruheumsatz rein ausgehen. Ne? Du hattest das ja auch schon zum Leistungsumsatz recherchiert.
Da gibt es das nicht tatsächlich. Ne? Also wenn man Sport macht, dann macht man Sport und Leute mit identischen Werten verbrauchen auch quasi identisch viel Kalorien. Also Abweichung von 1-2% hat man da festgestellt, also fast nichts. Ne? Zwei gleiche Personen laufen die gleiche Strecke, verbrauchen auch gleich viel Kalorien. Zwei gleiche Personen stehen den ganzen Tag oder liegen den ganzen Tag nur rum. Da kann es dann schon größere Abweichungen geben. Ich hoffe, das war dann schon einigermaßen verständlich erklärt. Ne? Das wäre so der langsame und der schnelle Stoffwechsel.
Genau, und du hattest gerade nochmal diese Zahl 1370 Kalorien genannt, dass das der Ruheumsatz ist. Und da würde ich nochmal kurz klarstellen, da kommt der Leistungsumsatz noch obendrauf.
Genau,
also wir sind jetzt ausschließlich vom Ruheumsatz ausgegangen und der Leistungsumsatz kommt obendrauf, sodass die durchschnittliche Person ja doch durchaus die 2000 Kalorien verbrennt am Tag, von der wir immer so im Durchschnitt ausgehen.
Ja, okay.
Weiter im Text.
So, kann man auch davon noch ganz kurz ableiten. Je aktiver man ist, desto weniger relevant wird das, wenn man einen, nennen wir ihn jetzt einfach der Einfachheit halber mal, langsamen Stoffwechsel hat, auch wenn man das wahrscheinlich nur im Volksmund so sagen würde.
Mhm.
Gut, das wäre Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 wäre ja irgendwie so ein bisschen, kann so ein Stoffwechsel auch einschlafen durch eine Diät zum Beispiel? Das befürchten ja viele. Ich habe meinen Stoffwechsel kaputt gemacht. Der ist eingeschlafen, weil ich immer so wenig gegessen habe. Gibt es sowas? So. Und da muss man jetzt als allererstes mal zu sagen, wenn du abnimmst, dann wird dein Kalorienverbrauch immer erstmal sinken. Und das hat erstmal nichts mit einem kaputten oder eingeschlafenen Stoffwechsel zu tun. Denn der Hauptparameter, nach dem sich dein Kalorienbedarf bemisst, oder einer der Hauptparameter, ist auf jeden Fall dein Gewicht. Sinkt dein Gewicht, sinkt auch dein Kalorienbedarf. Deshalb gibt es auch nie wieder ein Zurück zur alten Ernährung. Und du musst lernen, darauf pochen wir ja immer wieder, wenn du schlank werden und auch bleiben willst, und das ist ja das, was die meisten Programme einfach falsch machen, konzentrieren sich nur aufs schlank werden, aber nicht aufs schlank bleiben. Du musst einen Weg finden, wie du ab jetzt dauerhaft weniger Energie aufnimmst oder halt mehr verbrennst oder eine Kombination aus beidem. Und wenn du auch schlank bleiben möchtest. Das ist also normal. Da können wir noch nicht sagen, dass das jetzt ein eingeschlafener Stoffwechsel ist. Jetzt ist aber die Frage, gibt es darüber hinaus eine Senkung des Energieverbrauchs, wenn ich jetzt anfange abzunehmen, der nicht durch dieses verlorene Gewicht zu begründen ist?
Also quasi, wenn zwei Menschen 65 Kilo wiegen, die eine Person hat schon immer 65 Kilo gewogen, die andere Person hat 20 Kilo abgenommen und wiegt jetzt 65 Kilo.
Genau.
Ja.
So, ne? Und das ist ja die Frage, wenn die theoretisch den gleichen Stoffwechsel haben, wie wir am Anfang gesagt haben, das war bei denen am Anfang war das gleich.
Ja.
Und die eine hat irgendwie 100 gewogen, ne? Und dementsprechend natürlich aufgrund ihres Gewichts mehr verbrannt und geht dann runter auf 65 Kilo, ist jetzt ihr Stoffwechsel dadurch, ich sage jetzt mal wieder, langsamer geworden, ist ja dadurch eingeschlafen. Und das, da habe ich eine Übersichtsarbeit zugefunden, beziehungsweise die Zusammenfassung davon, wo man sich 33 verschiedene Studien angeschaut hat, die sich eben mit dieser Fragestellung beschäftigt haben. Durch die Reduktion der Nahrung schläft sozusagen, ich bleibe jetzt bei der Volksmundbeschreibung, wird mein Stoffwechsel dadurch effizienter, schläft der ein.
Mhm.
Und die relativ klare Antwort darauf ist tatsächlich, ja, tut er. Ein bisschen.
Mhm.
Ein ganz bisschen. Wie viel das genaues kann man, war ganz unterschiedlich. Ne, deshalb kann man das jetzt hier nicht sagen bei dieser Zusammenfassung. Aber man kann schon sagen, je besser diese Studie designt war, desto geringer war der Effekt. Also du kannst davon ausgehen, grob gesagt, wenn du abnimmst, dann wirst du sowieso weniger Kalorien verbrauchen, weil du leichter wirst. Aber darüber hinaus wird durch diese Hungerphase dein Körper auch ein bisschen effizienter, weshalb du ein kleines bisschen weniger Kalorien anschließend verbrauchst, als du normalerweise würdest, hättest du einfach niemals abnehmen müssen. Mhm. Da habe ich dann auch noch geguckt, okay, kann man sowas wieder rückgängig machen? Finde ich jetzt schwer zu sagen anhand der Info, die ich da gefunden habe, aber ich habe dazu eine Studie gefunden, wo man das mit ehemaligen Leistungssportlern gemacht hat. Und da war der Outcome letzten Endes, die haben 4,5 Kilo abgenommen, über 4 Monate mit Ernährungsbau, also alles sehr gesund. Mhm. Und tatsächlich hatten sie so eine Stoffwechselminderung, das hat man alles sehr, sehr genau gemessen. Gehe ich jetzt nicht ganz genau darauf ein, um es kurz zu halten. Mhm. Aber die haben 85 Kalorien weniger verbraucht, als man das eigentlich hätte annehmen können bei dem Gewicht. So, ne? Das ist also diese Rate, die der Stoffwechsel effizienter wurde oder eingeschlafen ist. Und da hat man die gesagt, okay, 4 Monate bitte jetzt Gewicht halten. Das haben die gemacht. Und danach hat man nochmal geguckt und da hatten sie immer noch 72 Kalorien weniger verbraucht. Also es hat sich über die 4 Monate nicht so viel wieder normalisiert. Man muss jetzt zum Beispiel dazu sagen, es waren ehemalige Leistungssportler, die aber dann nicht mehr aktiv waren. Mhm. Also ist jetzt mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, wenn man jetzt sagt, okay, nach der Abnahme oder mit der Abnahme mache ich wieder viel Sport, dann würde ich eher noch davon ausgehen, dass man das wieder auf den normalen Bereich kriegt. Aber es kann durchaus sein, dass man mit so einer kleinen Senkung auch den Rest seines Lebens tatsächlich leben muss. Was es noch mal wichtiger macht, zu sagen, ich brauche eine langfristige Änderung, ja, eine Ernährung, die es mir ermöglicht, recht viele Lebensmittel mit einem hohen Nährstoffgehalt zu essen, die aber gleichzeitig wenig Kalorien haben. Und wer da nicht bereit ist, eine Anpassung zu machen, der hat halt möglicherweise ein Problem. Mhm. Ja. Genau, das ist erstmal so die Frage, okay, gibt es das? Ja, sowohl den langsamen als auch den eingeschlafenen Stoffwechsel gibt es. Ja. Die Effekte sind meistens nicht so hoch. In Sonderfällen kann aber dieser langsame Stoffwechsel durchaus einen großen Unterschied machen. Und da würde ich jetzt an dich weitergeben, weil die Frage ist ja jetzt, wenn wir von Studien sprechen, das wurde ja irgendwie total genau gemessen in diesen Studien.
Ja.
So, und wie kannst du als Otto-Normalverbraucher das jetzt tatsächlich für dich genau messen lassen? Das ist nämlich eigentlich gar nicht so schwer. Da muss man kein Rätselraten betreiben.
Genau, denn auch wir Privatpersonen können feststellen, inwieweit wir davon betroffen sind. Und zwar nennt sich das Ganze spirometrische Untersuchung. Da am besten mal dein Arzt oder deine Ärztin fragen, ob die vielleicht jemanden kennen, bei dem man das Ganze machen kann.
Oder einfach Google bemühen.
Ja, genau. Oder einfach also googeln, wo man das Ganze in der Nähe machen kann. Also wir haben jetzt halt leider keine Liste von all den Ärzten oder so in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo man das Ganze machen lassen kann. Ich denke, auch beim Sportmediziner könnte man auf jeden Fall gut anfragen,
also
das Ganze machen. Ja.
Also wir haben ja diese Messung mal machen lassen. Es gibt ja auch eine Podcast-Folge dazu, die wir vielleicht verlinken.
Ja.
Und als wir das publik gemacht haben, gab es ja super viele Anfragen noch, wo kann ich das machen lassen? Und ich habe eigentlich jedes Mal, wenn eine Person, ich komme da und daher, ich will nicht nach Hamburg, wir haben das in Hamburg machen lassen, so habe ich einfach nur geguckt, okay, wo kommen die Leute her, dann die nächstgrößere Stadt eingegeben, spirometrische Messung oder Kalorimetrie, genau, eingegeben und überall eigentlich was gefunden.
Ach, also ja, das ist auch schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Ich denke, wir können auch mal eben das Institut nennen, wo wir das in Hamburg haben machen lassen, weil die uns wirklich mit Frage und Antwort zur Seite standen, uns alle Fragen beantwortet haben und wir da sehr, sehr lieb betreut wurden den ganzen Tag über. Es war das Institut für Sport- und Bewegungsmedizin in Hamburg. Also die sind an der Uni oder an der Hochschule, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Aber das ist das Institut für Sport und Bewegungsmedizin. Genau. Und wir verlinken die Podcast-Folge mit dem Interview einmal in den Shownotes. Und falls ich es gerade falsch ausgesprochen habe, sieht man dann in der verlinkten Podcast-Folge auf jeden Fall, wie das Institut genau heißt, falls ich jetzt falsch ausgesprochen habe. Also, was macht man in der spirometrischen Untersuchung? Man legt sich auf nüchternen Magen, also man muss wirklich so 12 bis 14 Stunden nichts gegessen haben. Man bekommt deswegen den Termin auch morgens. Man legt sich für eine halbe Stunde sehr ruhig hin und bekommt eine Atemmaske auf. Und dann werden 30 Minuten lang deine Atemgase gemessen. So, und das hat halt viel mit CO2, mit Sauerstoff zu tun und so weiter. Grob gesagt, untersucht die Spirometrie, wie viel Energie im Schnitt verbrannt wird in Kalorien und ob das verglichen nach Alter und Geschlecht im Durchschnitt liegt. Weil man hat natürlich gewisse Durchschnittswerte, also zum Beispiel eine Frau, die 35 Jahre alt ist, 1,60 Meter groß ist, dieses und jenes Gewicht hat, die verbrennt im Durchschnitt Ruheumsatz, sagen wir es mal so, von 1250 Kalorien, jetzt ein Beispiel. Und wenn sich dann bei dir herausstellt, okay, das sind 1150, dann weiß man, okay, es liegt so grob unterm Durchschnitt. Und das macht man unter anderem in der Spirometrie. Und zusätzlich, als zweiten Punkt, unterteilt man dort in sogenannten Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinstoffwechsel. Das wird da auch gemessen. Also, Kohlenhydratstoffwechsel heißt, dass der Körper Kohlenhydrate für schnelle Energie verbrennt. Eigentlich relativ simpel. Der bedient sich zum Beispiel den Zucker aus der, von dem, was du quasi gerade gegessen hast, oder von Glykogenspeicher. Und du hast einen hohen Anteil am Kohlenhydratstoffwechsel, wenn viel CO2 im Verhältnis zu O2, also zu Sauerstoff, produziert wird, dann werden vor allem Kohlenhydrate verbrannt. Fettstoffwechsel heißt, dass der Körper vor allem Fett verbrennt. Hier, was wir ja eigentlich haben wollen, aus Fettzellen. Und den hohen Anteil bemerkt man in der Spirometrie dann, wenn der Körper eben mehr Sauerstoff verbraucht und weniger CO2 produziert. Und der Proteinstoffwechsel, den würde ich an dieser Stelle mal so ein bisschen ausklammern, heißt, dass der Körper Protein zur Energiegewinnung abbaut, wenn das bei euch in der Spirometrie festgestellt wird. Sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber dann werdet ihr nochmal da beraten, was das für euch bedeutet. So, was wird in der Spirometrie festgestellt und wann könnte eure Abnahme dann schwieriger sein? Also, die Abnahme wird unter zwei Gesichtspunkten schwieriger sein. Erstens, es wird gravierend weniger Kalorien verbrannt als der Durchschnitt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, es sind 1250 Ruheumsatz im Durchschnitt und ihr verbrennt 1230, dann ist das nicht gravierend. Also dann ist das nicht der Grund, warum ihr nicht abnehmt. Also diese 20 Kalorien, das macht jetzt nicht so viel Unterschied aus. Wir haben aber das Interview geführt und da wurde uns schon gesagt, dass es einige Leute gibt, die doch durchaus echt 20%, 25%, 30% Abweichung nach unten haben und dann kann man wirklich von einem gravierenden Fall sprechen.
Genau, ich glaube, dass ist jetzt natürlich sehr anekdotisch,
ja.
Aber ich meine, dass sie gesagt haben, ungefähr 50% weniger, als man eigentlich sollte, war der schlimmste Fall, den die gemessen haben. Ne? Mhm. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, wie passiert sowas? Wahrscheinlich ist das dann ein Krankheitsfall oder gravierende Mangelversorgung.
Ne? Genau, ja.
Also absolute Crash-Diät und oder gesundheitliche Probleme.
Genau. Und in einem zweiten Fall wird die Abnahme schwieriger sein, und zwar dann, wenn der Körper einen hohen Kohlenhydratstoffwechsel hat. Das heißt, der Körper verbrennt überwiegend halt den Zucker aus den Zellen oder den Glykogenspeicher und scheint es nicht sonderlich gewohnt zu sein, Fette zur Energiegewinnung heranzuziehen. Das ist natürlich auch ein schlechtes Zeichen, denn das heißt ja irgendwie, dass der Körper die Fettzellen nicht angreift. So. Und wenn man abnehmen möchte und der Körper die Fettzellen nicht zur Energiegewinnung heranzieht, dann wird es irgendwie schwierig. So. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert, gerade weil uns ja viele Leute auf Instagram immer wieder Nachrichten bekommen, oh Menina, ich glaube mein Stoffwechsel funktioniert nicht richtig, ist eingeschlafen, oh was kann ich da tun und so weiter und so fort. Es fällt mir jetzt echt nicht leicht, das zu sagen, aber ich habe da ein bisschen recherchiert und wir verlinken das auch übrigens alles in den Shownotes, über was wir hier sprechen. Also wir sagen nicht, eine Studie hat gesagt und dann sagen wir die Studie gar nicht oder so. Könnte man ja irgendwie alles erzählen. Also schaut es euch gerne in den Shownotes an. Es war eine sehr kleine Studie und auch eine etwas ältere Studie, die sich gezielt 10 Teilnehmer herausgesucht hat, die nach eigenen Angaben trotz 1200 Kalorien am Tag und Sport, viel Sport, nicht abnehmen würden. Und man hat diese 10 Teilnehmer sehr akribisch Ernährungs- und Sporttagebücher schreiben lassen und sie wurden dazu auch medizinisch untersucht und wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, dann eben auch mit der Spirometrie. So. Man hatte dann das Ergebnis, dass bei diesen 10 Teilnehmern mit ihrem Stoffwechsel alles in Ordnung war. Bei allen 10 Teilnehmern war mit dem Stoffwechsel alles in Ordnung. Allerdings haben sie ihre Kalorienaufnahme um 47% unterschätzt. Das heißt, sie haben über 1000 Kalorien mehr gegessen, als sie angegeben haben. Und ihr Sport- und Bewegungsverhalten um 51% überschätzt. Das heißt, sie haben eigentlich sich viel weniger bewegt, als sie ursprünglich angegeben haben. So. Warum bringe ich das Ganze hier gerade mit rein? Und es ist natürlich dann hart zu sagen, und das ist eigentlich auch nicht das, was ich sagen will, dein Stoffwechsel ist nicht eingeschlafen, du isst einfach zu viel. So. Finde ich auf der einen Seite auch nicht richtig, das zu sagen. Auf der anderen Seite ist es aber auch richtig, dass sich in den letzten 30 bis 40 Jahren unser Verständnis darüber, welche Portionsgröße normal ist und normal groß ist, dass sich dieses Verständnis darüber sehr verändert hat. Also in den 90er Jahren wurde noch eine Portionsgröße aufgetischt, die man heutzutage als sehr winzig betrachten würde. Und wir leben heutzutage nun mal in einer Welt, in der wir uns leider immer weniger bewegen. Und in der vielleicht auch schon eine Stunde Spaziergang für viele auch schon viel ist. Während sich vor 30, 40 Jahren die Leute noch insgesamt viel, viel mehr bewegt haben. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man zusätzlich im Hintergrund behalten sollte. Denn oftmals kommt bei der Spirometrie eben auch raus, mit deinem Stoffwechsel ist alles in Ordnung, obwohl man vielleicht Monate oder Jahre lang gedacht hat, dass mit dem Stoffwechsel irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle gerade darauf vorbereiten, es könnte eventuell sein, dass in der Spirometrie herauskommt, dass mit deinem Stoffwechsel alles in Ordnung ist. Kann ich dir das versichern? Nein, auf keinen Fall. Deswegen würde ich sagen, falls du das Gefühl hast, irgendwas ist gerade nicht in Ordnung, dann mach kein weiteres Wochen- oder monatelanges Rätselraten, ob das jetzt der Fall sein könnte. Oder hör auch auf, irgendwelche Supplemente aus dem Internet oder irgendwelche Stoffwechselankurbler-Tees oder wie auch immer zu bestellen. Sondern mache einfach mal diese spirometrische Untersuchung, denn dann hast du Klarheit. Denn ja, es gibt Leute, die haben nun mal wirklich einen, ich sag jetzt mal in Klammern, eingeschlafenen Stoffwechsel. Und dann hat man auch tatsächlich etwas, was man dagegen tun kann. Also,
genau, es kann ja jetzt unterschiedliche Gründe haben, was man genau. Will. Du hast es gerade schon gesagt, entweder funktioniert der Fettstoffwechsel nicht richtig, das ist dann ja. Das Problem, der Körper geht nicht an die Fette als Reserven ran. Ja. Du kriegst letzten Endes, ne, also Kohlenhydrate sind aufgebraucht, dann kriegst halt wieder Hunger, isst halt wieder mehr. Also es fällt dann einfach schwer,
ja. So
ne, den Körper in den State zu kriegen, dass er was verbrennt, weil er da einfach nicht rangeht und immer sagt, Achtung, Achtung, hab keine Energie, obwohl er in Wirklichkeit genug hätte.
Ja.
Oder dein Stoffwechsel ist wirklich so in Anführungszeichen effizient, dass du auch echt wenig brauchst.
Ne? Ja.
Das könnte sein, aber wo Milena dich gerade versucht, darauf vorzubereiten, ist, wenn du diese Messung machst, wirst du sehr, sehr wahrscheinlich feststellen, dass das bei dir nicht der Fall ist.
Also Calorie Underreporting ist ein Phänomen, das man mittlerweile überall findet. Also es ist ein anerkanntes Phänomen, dass Leute das völlig unterschätzen, wie viel sie eigentlich essen. Also das ist ein allgemein anerkanntes Phänomen, das ist nicht, oder wenn es auf dich zutrifft, bist du damit definitiv nicht alleine. Betrifft übrigens auch Ernährungsberater.
Ja.
Also, ne?
Yeah,
just saying, also das betrifft uns irgendwie alle. Genau, darauf wollte ich auf jeden Fall gerade hinaus, dass mit deinem, also wirklich, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist nicht in Ordnung, lass es auf jeden Fall testen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass da wirklich was bei hinauskommt.
Genau, sei darauf vorbereitet, dass dem nicht so ist. Und das ist jetzt ja die, also ich weiß nicht, ob man es jetzt gemerkt hat, wir hatten eine harte Nachricht angekündigt.
Ja.
Und das ist diese harte Nachricht.
Ja,
ne? Und genau. Die ist aber gleichzeitig auch, ja, letzten Endes sehr auch erbaulich. Also die harte Nachricht wird höchstwahrscheinlich sein, dein Kalorienverbrauch ist wahrscheinlich ganz normal.
Ja.
Ne? Muss nicht so sein, aber höchstwahrscheinlich ist das so. Es war sehr wahrscheinlich ganz normal. Und das ist natürlich doof insofern, als dass man in dem Moment erkennt, oh verdammt, ich bin wirklich derjenige, der verantwortlich ist. Mhm. Es ist nicht irgendeine genetische Sache, wo ich einfach Pech gehabt habe. Wahrscheinlich hast du nicht Pech gehabt. Vielleicht doch. Ne? Also man kann die Messung, ja, wenn du dir nicht sicher bist. Ja? Mach dann die Messung, rate nicht rum. Mach das. So, aber wenn du jetzt feststellst am Ende, es ist nicht so, ist das eigentlich die bessere Nachricht.
Das ist definitiv die bessere Nachricht.
Jetzt heißt es, du bist dafür verantwortlich und du kannst was ändern.
Ja.
Ne? Letzten Endes, die Lösung ist für beide Varianten das gleiche. Also wenn du halt ein bisschen Pech hast und dein Stoffwechsel ist tatsächlich eingeschlafen, kann es jetzt wieder verschiedene Sachen geben. Da gehst du gleich nochmal drauf ein, so ein bisschen, was man tun kann.
Mhm.
Ja, aber letzten Endes, wenn du trotzdem gesund bist, ne, das kann ja sein, dass einfach dein Stoffwechsel effizient ist, dann wirst du den auch nicht mehr hochkriegen groß wahrscheinlich. Ne? Du bist einfach effizient. Das ist theoretisch gut.
Mhm.
Ne? Du kannst auch feststellen, dass da irgendwas im Argen ist und dann kann man dir wahrscheinlich dort, wo diese Messungen angeboten werden, wenn meistens auch individuelle Ernährungsberatung angeboten, kann man dir hoffentlich dort weiterhelfen. Vielleicht kann man dich auch vernünftig einstellen, dass man das wieder in die andere Richtung bringen kann.
Ja.
Aber die beste Variante wäre einfach, und das ist das Wahrscheinlichste, dass es alles funktioniert.
Ja, genau. Ja. Also wie gesagt, wenn in der Spirometrie herausgefunden wird, dass eigentlich alles funktioniert, ist das eine wirklich, wirklich, wirklich gute Nachricht. Und wenn jetzt aber trotzdem zum Beispiel herausgestellt wird, dass dein Kalorienverbrauch wirklich gravierend weniger ist, als der Durchschnitt anzeigt, heißt es trotzdem nicht, dass Hopfen und Malz verloren sind. Man kann trotzdem noch einiges tun. In dem Fall würde ich die Ernährungsberatung empfehlen, die bei Spirometrien eigentlich immer zusätzlich angeboten werden, oder zumindest kenne ich das so, dass neben der
Spirometrie
noch eine Ernährungsberatung angeboten wurde. Da werden dann höchstwahrscheinlich Dinge besprochen, wie zum Beispiel, wie steht es um deine Schilddrüse? Hast du vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion und könnte man da vielleicht noch ein bisschen näher prüfen? Das Thema moderate Bewegung und ein bisschen Ausdauertraining werden dann auch noch Faktoren sein, um deine Sauerstoffverwertung im Körper zu fördern. Also ich habe es ja eben kurz ein bisschen angesprochen, es hat alles ein bisschen mit dem CO2 zu O2-Verhältnis zu tun. So, und um die Sauerstoffverwertung im Körper zu fördern, wird dann Bewegung und Ausdauertraining ein Faktor sein. Und übrigens, falls jetzt jemand sagt, ach Milena, ich habe doch meinen Bürojob, aber dann nach Feierabend gehe ich immer für eine Stunde ins Gym und mache dann schweres Krafttraining und so weiter. Das ist eigentlich genau das, was ich sagen will. Moderate Bewegung ist super wichtig für unsere Gesundheit. Und eigentlich nicht den ganzen Tag sitzen und dann eine Stunde schwer heben und dann wieder nur den ganzen Tag rumsitzen, sondern eigentlich gerade da ist das Thema so moderate Bewegung, moderate Ausdauer, Fahrradfahren, Schwimmen, Spazieren gehen und so weiter recht wichtig. Krafttraining ist da trotzdem super. Ein Faktor, auf jeden Fall. Sollte nicht heißen, dass man kein Krafttraining tun sollte, aber dass eben moderate Bewegung auch ein wichtiger Faktor ist. Da werden so Sachen besprochen wie regelmäßig isst man eigentlich? Wie viel Wasser trinkt man? Wie viel Stress hat man in seinem Alltag? Wie viel schläft man eigentlich? Also das eigentlich eine Sache vom Lebensstil. Also eigentlich wird da der gesamte Lebensstil einmal umgekramt und überprüft und wo kann man nochmal irgendwas verbessern. Gesunde und ausgewogene Ernährung, gesunder Lebensstil, Schlaf und Sport und Bewegung und so weiter wird da das Thema sein. Und ich sage auch hier wieder, was da nicht das Thema sein wird, sind irgendwelche skurrilen Tees oder Nahrungsergänzungsmittel oder Pillen, die einem irgendwie versprechen, den Stoffwechsel wieder anzukurbeln. Also das sind immer nur so diese kleinen i-Tüpfelchen, die eigentlich gar nicht so viel bringen, wie es der Preis rechtfertigen würde. So.
Ja, also genau. Kurze Zusammenfassung. Sollte dein Stoffwechsel geringer sein, als das zu erwarten wäre oder als das gut wäre, ist eine gesunde Lebensweise letzten Endes das, wie du es möglicherweise ein bisschen besser in den Griff bekommst, nicht irgendwelche komischen Supplemente.
Ja.
Möglicherweise steckt eine Krankheit dahinter, dann muss diese behandelt werden. Das macht dann der Arzt und nicht... Piep!
Okay.
Vielleicht müssen wir das rausschmeißen.
Das sollten wir vielleicht rausschmeißen.
Vielleicht piepen, kann man das piepen?
Du schneidest die Podcast-Folge, das muss man gucken. Okay, aber worauf ich auf jeden Fall gerade hinaus wollte, ist, wie wertvoll diese Basics eigentlich sind. Also jeder weiß, dass man eigentlich viel ausgewogen schlafen, also gut schlafen sollte, dass man eigentlich genug trinken sollte. Ich weiß, ich erzähle hier nichts Neues. Ich sag jetzt nicht, trink so deine 2 Liter am Tag und jemand hört das nicht so, oh, hab ich ja noch nie gehört, oh mein Gott, ja, stimmt, du hast recht, ich trinke so wenig. Jeder hat es schon mal gehört und gerade das macht es eigentlich so gefährlich, weil wenn man das so oft hört, dann überhört man das irgendwann. Weißt du?
Okay, lass uns aber trotzdem einfach mal weitergehen.
Ja, genau, weil ich würde gerne noch mal was zum Thema sagen, was ist, wenn dein Körper einen hohen Kohlenhydratstoffwechsel hat und die Fettverwertung nicht ganz so gut funktioniert. Und auch wieder hier, das sind Ernährungsempfehlungen, die dann greifen, wenn in der Spirometrie herausgefunden wurde, dass dem so ist. Also das sind keine allgemeingültigen Ernährungsempfehlungen.
Ja.
So, weil wir hier so ein bisschen aufs Thema Low Carb zu sprechen kommen. Dass dein Körper, wir machen hier kleine, oder man kann hier kleinere Anpassungen machen, um den Fettstoffwechsel zu fördern. Unter anderem ist da weniger Zucker oder generell weniger Kohlenhydrate da auch ein Ding. Gegebenenfalls sogar Low Carb zu essen, je nachdem. Muss man dann ein bisschen individuell gucken. Dann könnte auch das Thema Bewegung auf nüchternen Magen ein Thema sein. Also grundsätzlich die Situation so verändern, dass dein Körper nicht mehr oder weniger Kohlenhydrate verbrennen kann und quasi gezwungen wird, mehr auf die Fettreserven zu gehen. Bewegung auf nüchternen Magen, generell mehr moderate Bewegung, und generell mehr Fett und Protein.
Keine weniger Kohlenhydrate. Oder weniger.
Ich wollte sagen, keine Kohlenhydrate, genau. Jetzt auch nicht, das wäre ja schon ketogen.
Genau, aber wenig Kohlenhydrate. Und da jetzt nochmal, weil du das gerade so sagtest, jetzt handelt es sich hier nicht um eine langfristige Geschichte, sondern da geht es dann um den Trainingseffekt. Also der Körper kann aktuell nicht so gut auf Kohlenhydrate, auf Fette zurückgreifen. Woran liegt das? Wahrscheinlich, dass du ihm permanent immer Kohlenhydrate gibst. Er braucht das nicht.
Ja.
Er braucht nicht mehr auf Fette zurückgreifen. Kohlenhydrate sind einfacher zu verstoffwechseln für den Körper. Also verlernt er das, blöde gesagt, so ein bisschen, vereinfacht gesagt. Ne? Mhm. Und jetzt musst du ihm das wieder trainieren. Wie trainierst du das? Das dann tatsächlich mal ausnahmsweise, normalerweise predigen wir ja immer nicht durch so Beißphasen durchzugehen, das ist ausnahmsweise mal so eine Beißsituation, dem Körper einfach die Energie aus Kohlenhydraten nicht in der Form zu geben. Mhm. Ne? Also zu sagen, okay, du kriegst jetzt aber einfach nicht mehr genug. So. Und das, da wirst du durch eine Phase durch müssen, die kacke ist.
Ja.
Ne? Weil dann wirst du dich energielos fühlen, weil du erstmal gibst deinem Körper genug Energie, aber in Form von Fett. Und der sagt sich, ich kann damit nicht mehr anfangen, ich will Kohlenhydrate, so, ne? Und irgendwann merkt er, fuck it, ich muss jetzt mal wieder an dieses Fett ran.
Ja.
Da muss das auf jeden Fall mit einer am besten möglichst closen Betreuung machen, weil das darf natürlich nicht in den Bereich kommen, wo es gefährlich wird.
Ja. Ne? Und übrigens will ich auch hier nochmals betonen, ich will nicht, dass irgendwer diese Podcast-Folge hört und denkt, ich muss jetzt Low Carb machen, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Hier nochmal, wenn du glaubst, dass mit deinem Stoffwechsel irgendwas nicht in Ordnung ist, ist der erste Schritt die Spirometrie, bevor du irgendwie anfängst, Low Carb zu essen, in der Hoffnung, dass es irgendwie hilft.
Genau, das Low Carb wird in dem Fall auch gar nicht direkt dazu führen, dass du abnimmst.
Ja.
Ne? Also ja, vielleicht Glykogenspeicher erstmal leer, aber du wirst kein Fett dadurch verlieren erstmal, allein dadurch, dass du Low Carb machst. Ne?
Ja.
Sondern das Einzige, was du dadurch schaffen wirst, ist, dass dein Körper besser in der Lage ist, Fette zu verbrennen. Klar, du könntest natürlich theoretisch Fett abnehmen, wenn du Low Carb gleichzeitig mit einer geringeren Kalorienzufuhr machst. Ne? Dann kann das auch zu Fett werden. Aber erstmal geht es darum dann, dass dein Körper an diese Fettreserve, dass er die immer wieder abbauen muss. So, ne? Der wird sie dann aber möglicherweise auch wieder aufbauen. Und wenn er das dann kann, wenn er da wieder im Normalzustand ist, ja, dann musst du auch kein Low Carb mehr machen. Es geht dann einfach darum, dass es dir dann, sobald dein Körper das kann, einfacher fallen wird, auch mal ihm genug Pause zwischen den Mahlzeiten zu essen, zu geben, damit du auch deine Kalorienzufuhr reduzieren kannst. Weil wenn das nicht geht, funktioniert immer folgendes, du isst eine Mahlzeit, der Körper verbrennt die Kohlenhydrate draus und sagt danach Alarm, ich muss wieder essen, obwohl der eigentlich noch genug aus Fetten hat.
Ja.
So, und das musst du umtrainieren, dass er diese Energie auch verwenden kann. Okay, ich würde jetzt noch mal ganz kurz alles möglichst schnell zusammenfassen und dann zu so einer Art Universallösung kommen.
Ja. Ja?
Also wir haben festgestellt, ja, es gibt sowas wie einen langsamen Stoffwechsel, der bezieht sich allerdings ausschließlich auf den Grund- Leistungsumsatz, also das, was man so verbraucht, wenn man so einfach dumm rumliegt.
Dumm rumliegt,
den
ja.
Leistungsumsatz betrifft das nicht.
Ja.
Ja. Da gibt es ganz wenige, aber durchaus relativ gravierende Auswirkungen. Dein Stoffwechsel wird auch etwas effizienter, wenn du abnimmst. Wie hoch diese Effekte sind, weiß man nicht genau. Ob man die wieder umkehren kann, weiß man nicht genau. Man kann davon ausgehen, dass so minimal was passiert, auf jeden Fall. Muss ich das raten, ob das bei mir der Fall ist? Nein, ich kann das messen mit einer Spirometrie. Wenn ich das gemessen habe mit einer Spirometrie, können zwei Dinge vortreten. In ganz geringen Fällen wird die Antwort sein, ja, tatsächlich, dein Stoffwechsel ist nicht normal, ist effizienter oder tatsächlich ein bisschen, ja, nicht so, wie er sein sollte. Ne? Mhm. Und dann wird man dich dort individuell beraten müssen, ob es sich dabei quasi um einen Defekt handelt, der behoben werden muss. Dann ist es ein bisschen individuell, was man da macht. Ja? Oder aber man sagt, ja gut, das ist halt, der ist halt effizient, kann man nicht machen. So. Wahrscheinlich wird es so sein, dass festgestellt wird, dein Stoffwechsel ist ganz normal.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, was denn dann tun? Und das gilt übrigens auch für die Leute, deren Stoffwechsel normal, also gut funktioniert, aber geringer ist.
Ja, so. Leicht geringer ist
natürlich. Leicht geringer ja. ist. Mhm. Denn da gibt es jetzt letzten Endes ein paar Sachen, die man machen kann. Erstmal natürlich so dieser Bewegungsaspekt, weil wir schon festgestellt haben, diese Senkung betrifft ausschließlich den Grundumsatz. Also alles, was du dich bewegst, muss dein Körper die Energie irgendwo herhaben. So. Da kann er nicht effizienter werden, funktioniert nicht. Also ein gesundes Bewegungsverhalten hilft da auf jeden Fall. Und Sache Nummer zwei wäre dann die Ernährung. Das heißt also, eine allgemein ausgewogene, gesunde Ernährung hilft auf jeden Fall, dich mit allen Stoffen zu versorgen. Das heißt, falls du da auch irgendwie krankheitsbedingt was hast, alles cool, aber nicht alles cool, sondern kriegst du dann damit besser in den Griff. Mhm. So, soll keine Behandlung dieser Krankheit darstellen, dass, wenn du wirklich was hast, damit zum Arzt gehen. Jetzt aber der allerwichtigste Punkt ist eben, eine Ernährung zu erlernen, die insgesamt ja, so ist, dass du mit relativ wenig Energie, also Kalorien, die du aufnimmst, sehr gut gesättigt bist. Ja? Da gibt es einfach verschiedene Punkte, worauf man achten muss. Wir haben das zum Beispiel in unserem Kurs mit den drei goldenen Regeln, ja? Indem wir dann sicherstellen, okay, du kriegst genug Mikronährstoffe, du kriegst genug Makronährstoffe, du kriegst auch genug Menge, also Volumen an Essen rein, ohne dass das super, super viel Kalorien hat. Ja? Stichwort Kaloriendichte, ja? Das musst du halt dann lernen, ja, suche dir da was raus, was für dich gut funktioniert und seh zu, dass du eine allgemein gesunde Ernährung durchführst. Ne? Viel Obst und Gemüse, ein bisschen auf Proteine achten, nicht zu, ja, also von allen Nährstoffen was dabei. Ja.
Genau, also wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du festgestellt hast, okay, mit meinem Stoffwechsel ist soweit alles recht in Ordnung, dann geht es darum letztlich, wie kann ich mein Bewegungsverhalten ändern und wie kann ich auch mein Ernährungsmuster ändern, dass ich abnehmen kann. Und wir machen das zum Beispiel in unserem Abnehmen- und Kalorienzählenprogramm mit drei goldenen Regeln. Unter anderem reduzieren wir da die Energiedichte, wie du gerade angesprochen hast. Also du kannst dir das so vorstellen, dass du zwei Teller vor dir hast mit Mahlzeiten, die wirklich genau gleich groß sind, nur die eine Mahlzeit hat irgendwie 400 Kalorien mehr als die andere Mahlzeit. So. Also es geht bei uns eigentlich sehr viel darum, wie kann ich die Kalorien aus meinen Mahlzeiten so ein bisschen rausnehmen, ein bisschen reduzieren, ohne dass ich das wirklich sehr groß merke. Und das hat halt eben auch den Vorteil, dass es dir so viel leichter fällt, auf dein Hungergefühl zu hören. Das ist ja auch nochmal so ein Ding unserer heutigen Ernährung, dass es uns eigentlich umso schwerer fällt, auf unser Hungergefühl zu hören, weil wir halt so viel zucker- und fettreiche Lebensmittel haben, die eigentlich dazu führen, dass wir eigentlich immer weiter essen wollen. Und Ziel ist es, quasi eine Ernährung zu haben, die nicht so viele Kalorien hat, mit der du leichter auf dein Hungergefühl hören kannst. Wir stellen das in Abnehmen und Kalorienzählen mit drei goldenen Regeln sicher. damit das auch alles wirklich sehr, sehr alltagsnah und alltagstauglich bleibt. Also wir haben jetzt bewusst nicht gesagt, Regel Nummer 45a, du musst, keine Ahnung, besondere, nur irgendwie 5 Gramm Zucker am Tag essen oder keine Ahnung. So, und dann guckt man da irgendwie auf jeder Nährwerttabelle nach. Nein, nein, das gibt es bei uns jetzt nicht. Sondern wir haben 3 goldene Regeln und lernen im Anschluss dann wieder auf unser Hungergefühl zu hören.
Genau, also Schritt 1 ist eben einfach klüger zu essen.
Ja.
Wenn du die 3 goldenen Regeln lernen möchtest, dann hast du immer die Möglichkeit, dich bei uns für die nächste Runde abnehmen, ohne Kalorienzählen anzumelden. Ich weiß jetzt nicht, das wird wahrscheinlich dann im Januar.
Ja, die nächste Runde wird dann im Januar sein, ne? Genau.
Weil wir machen das immer rundenweise, damit wir die Leute auch gut betreuen können. Ja, genau, aber insgesamt einfach das Thema, eine kluge Ernährung zu lernen und dann in unseren Augen ganz wichtig, eben lernen, aufs Hungergefühl zu hören, nicht die Kalorien zu zählen, ja,
ja.
Weil das einfach auf lange Sicht nicht praktikabel ist. Ja, also die wenigsten Leute haben Lust, das ihr Leben lang zu machen. Und der Nachteil ist eben, wenn ich das für so eine gewisse Phase mache, trainiere ich mir damit eben dieses Hungergefühl ganz bewusst ab.
Ja. Mit den Kalorienzählen.
Mit den Kalorienzählen, ja. Genau. Deshalb sagen wir halt gar nicht erst mit anfangen.
Deswegen sagen wir abnehmen ohne Kalorienzählen.
Genau. Und aber dieses Gesamtkonstrukt, das würden wir als Universallösung machen. Also lerne einfach mit weniger Energie besser gesättigt zu sein.
Genau. Und ich habe noch ein kleines Wort zum Abschluss, wenn du soweit durch bist, das ganze Thema Stoffwechsel noch einmal abzuschließen. Ich habe das Gefühl, dass so im Volksmund oft von einem angekurbelten Stoffwechsel gesprochen wird und dass es viele Missverständnisse darüber gibt, was ein angekurbelter Stoffwechsel eigentlich ist. Insbesondere, dass man den mit irgendwelchen bestimmten Produkten irgendwie ankurbeln kann, die man teuer irgendwo im Internet bestellen kann. Und ich kann dir versichern, und ich möchte, dass du das zu Herzen nimmst, es geht nie um einen angekurbelten Stoffwechsel. Es geht immer um einen gesunden Stoffwechsel. Und wenn du einen gesunden Stoffwechsel hast, dann musst du den nicht irgendwie weiter ankurbeln mit irgendwelchen Produkten. Klar, Sport und Bewegung und so weiter ist immer eine gute Lösung. Gesunde Ernährung ist immer eine gute Lösung. Aber im Grunde geht es erstmal um einen gesunden Stoffwechsel.
Genau, also all diese Sachen führen ja auch maximal zu einem gesunden Stoffwechsel.
Genau.
Einen angekurbelten Stoffwechsel bekommst du halt durch zu viel Stress.
Ja.
Kann man sich jetzt mal überlegen, ob das zu einer drastischen Abnahme führt. Bei den meisten Leuten nicht.
Ja, oder an uns Frauen, wenn wir unsere Periode bekommen, dann ist unser Stoffwechsel angekurbelt.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Schmerzen, Schmerzen kurbeln deinen Stoffwechsel an.
Ja, das will doch keiner.
Genau, und das führt halt in der Regel einfach auch dazu, dass man dann mehr isst. Auch, ne? Also hat keinen wirklich nachhaltig positiven Effekt.
Genau, also von daher würden wir sagen, hören wir uns dann zur nächsten Podcast-Folge wieder. Wir freuen uns natürlich immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei einer Podcast-Plattform deiner Wahl, wo auch immer du gerade hörst. Zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. Dauert auch nur eine halbe Minute, da mal eben ein Sternchen zu hinterlassen. Freuen wir uns sehr drüber und unterstützt unseren Podcast. Und falls du jemanden hast, den diese Podcast-Folge interessieren könnte oder gefallen könnte, dann kannst du diese Podcast-Folge ganz simpel teilen über eine Teilfunktion. Das hat quasi jeder Podcast mit drin. Mhm. Und dann kannst du es zum Beispiel einfach bei WhatsApp weiter verschicken und sagen, hey, das könnte was für dich sein.
Wow, gute Idee.
Ja, finde ich nämlich auch. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. So, ich würde sagen, wir hören auf zu quatschen.
Jawohl.
Bis dann.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.